Vielen Dank, ihr lieben Musiker. Schön, dass wir gemeinsam singen können. Man hat das ja in diesem Jahr auch schätzen gelernt, finde ich jedenfalls. Denke, dass das auch anderen so geht. Wir befinden uns nun in den letzten Stunden des Jahres 2022 nach unserer Zeitrechnung. Ich sage ja immer nicht n.chr., sondern m.chr. CHR. Nicht nach Christus, sondern mit Christus. Eine theologische Spitzfindigkeit, die für mein Leben äußerst entscheidend ist. Was hat dich wohl bei dem Rückblick eben beschäftigt? Von dem, was ich erlebt habe, hat mir einiges tatsächlich Mühe bereitet. Anderes aber hat mich auch sehr gefreut. Tom Hanks als Forrest Gump hat im gleichnamigen Film immer wieder gesagt, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Vielleicht möchtest du dieses Jahr lieber am schnellsten verlassen. Möglichst zügig. Das hilft ja bei den meisten Dingen nicht, die wir erlebt haben. Möglicherweise möchtest du aber das Jahr auch am liebsten festhalten. Das wiederum geht nicht. Wir leben mit den Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben. In einem Gottesdienst ist es passend, dass wir uns vor allem auf die Grundlage besinnen, auf der wir diese Erfahrung gemacht haben. Wir wissen nicht, was man im Leben kriegt, um mit Forrest Gump zu sprechen. Das stimmt. Aber Gott weiß es. Und er weiß es nicht nur. Er hat es fein säuberlich für dich ausgesucht. Ja, das ist für uns öfter schwer zu glauben und vielleicht auch schwer zu tragen. Mit unseren Zweifeln ändern wir diese Wirklichkeit aber nicht. Wie gut! Die guten Gedanken Gottes über unser Leben können wir, denke ich, besser erahnen, indem wir uns zum Beispiel die Aussage von Jesus Christus noch einmal zu Gemüte führen, mit der wir das Jahr begonnen haben. Ihr müsst heute für mich weiterklicken, es gibt nur wenige Folien, aber ich habe die Bedienung vergessen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Haben wir am Anfang des Jahres betrachtet. So stand es auf den Kalendern und überall drauf nach der Einheitsübersetzung. In der Lutherübersetzung hört sich so an: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Einmal Klick bitte, genau. Und von mir selbst übersetzt, damit es auch etwas fremder klingt, den zu mir Kommenden werde ich auf keinen Fall hinauswerfen. Es ist etwas wörtlicher. Holpriger, aber manche Aussagen sollten uns mal auch ein bisschen holprig sein, damit sie nicht einfach nur durchgehen. So. Diese Aussage hat nun viele einzelne Aspekte. Wir haben das am Anfang des Jahres betrachtet. In der Predigt herzlich willkommen bei Jesus kann man das gerne nachhören. Die gibt es noch im Internet. Ich möchte heute besonders auf die Offenheit eingehen, die darin zum Ausdruck kommt. Jesus ist offen für dich. Beim Rückblick auf das Jahr mögen wir an vieles denken, was uns den Schweiß ins Gesicht oder die Tränen in die Augen getrieben hat. Was wir aus der Bibel allerdings wissen können, ist, dass Jesus Christus den Weg dieses Jahres und deines Lebens mit dir gegangen ist, damit du zu ihm kommst. Deshalb ist diese Predigt überschrieben mit: Am Ende gilt immer, Jesus will dich haben. Am Ende gilt immer, Jesus will dich haben. Womit du auch immer am Ende bist, es gilt immer. Im Umfeld seiner Worte, die Jahreslosung dieses Jahres geworden sind, geht es darum, dass Jesus sagt, dass sie sein Fleisch essen und sein Blut trinken sollen. Es hat schon viele Menschen zu Widerstand dagegen animiert. Dabei ist es ein ganz einfaches Bild. Sehr eingängig auch. Wir nehmen etwas, was von außen kommt und es geht in uns ein und verändert uns und wir leben davon. Das ist Essen und Trinken. So ist das mit dem Glauben. Du erfindest das nicht. Es kommt auf dich zu und die Frage ist, ob du es reinlässt. Jesus kommt auf dich zu und die Frage ist, ob du ihn reinlässt. Ob du ihn ranlässt in deinem Leben. Ob du das, was dir von Gott mit ihm entgegenkommt, in dich aufnimmst, sodass es, dass es seine Kraft auch entfalten kann in dir. Nur dann kommt es zur Wirkung. Ich habe heute Morgen eine Kopfschmerztablette genommen, weil ich wusste, dass der Wetterumschwung mich sonst bis heute Abend zu Matsch gemacht hat. Ja, ich hätte sie auch angucken können und denken können, Mensch, die würde helfen. Schön hinlegen, Tablette, schön, liegt da, sieht auch toll aus für dich, habe ja Tabletten mal hergestellt früher, also war daran beteiligt. So, aber wenn du es nicht aufnimmst, hat es keine Wirkung. So ist das mit Jesus auch. Er ist ja zu uns gekommen, damit wir zu ihm kommen können. Wir haben gerade Weihnachten gefeiert. 30 Jahre später hat er sein Leben für uns hingegeben, um auszugleichen, was uns Gott gegenüber fehlt. Und dann ist er von den Toten auferstanden und ist wieder in den Himmel zum Vater gegangen. Nun ist er aber nicht weg, sondern er ist recht da. Er ist unsichtbar bei uns und bewegt die, die ihm glauben, mit dem Heiligen Geist. Durch diesen wird uns klar, was wir an Jesus haben und dass wir bei Gott immer willkommen sind. Ich habe nun, jetzt muss ich gestehen, Donnerstag waren wir im Haus meiner Mutter, die ja Ende September verstorben ist. Das ist etwas, was mich in diesem Jahr bewegt hat. Und da müssen wir jetzt immer noch, das wird auch noch ein paar Monate dauern, dieses Haus irgendwie abwickeln oder wie man das nennen soll. Und da fahren wir dann jetzt auch öfter zum Recyclinghof, um da irgendwelchen Müll abzugeben, Sperrmüll und so weiter. Und ich stand da in einer Schlange mit zwei meiner Jungs und neben diese Schlange, von der ich dachte, dass es eigentlich völlig klar ist, wo die sich befindet, fuhr ein anderes Auto und stellte sich fast vorne mit ran. Man musste warten, weil die gerade Mittagspause haben. Und ich war schon gespannt, was denn der Herr sich einfallen lässt, um jetzt dran zu kommen. Denn nachdem er da geparkt hatte, standen schon 6 oder 7 andere Autos hinter uns. Das hätte ein bisschen gedauert, wenn es so nach Norm gegangen wäre. Aber dann entdeckte ich seine Idee und fand das doch amüsant. Ich habe ja an sowas Spaß, das wurde ihm auch ein bisschen zum Verhängnis. Der holte dann aus seinem Kofferraum einen einzigen Wasserkocher. Den wollte er beim Elektroschrott abgeben. Das wird einem ja sofort klar, wenn man da mit diesen Fragen gerade beschäftigt ist. Und kommt dann zu mir, so an mein Auto. Ich aß gerade etwas und er sagte mir, Sie sind ja ein ganz lieber Mensch. Ja, es tut mir leid, da gehen dann meine Gedanken zu schnell. Und irgendwie war ich gerade damit beschäftigt, ob die uns alles abnehmen. Ich wusste nicht, wie viel wir haben, muss ich gleich zahlen und so. Ich war irgendwie blockiert auch. Also nicht offen, kann man sagen, an der Stelle gerade. Und dann fragte ich ihn, ich sagte ihm, das wissen Sie doch gar nicht. Ich fand das einfach interessant, dass der sagt, Sie sind doch ein ganz lieber Mensch, dabei kennen wir uns ja überhaupt nicht. Man hätte auch fragen können, kennen Sie mich von irgendwoher? Ich Sie nicht. Aber ich wusste ja genau, was er will. Ich fand das nur so komisch. Ich habe tatsächlich, da habe ich mit meinen Geschwistern noch jetzt an Weihnachten drüber gesprochen, ich habe tatsächlich von Hause aus durch Erfahrungen, die ich gemacht habe, eine Aversion gegen Manipulation gegen den Willen. Egal, wie sie daherkommt, ob mit schönen oder blöden Worten oder wie auch immer, ich kann das einfach nicht ertragen. Also da sträubt sich in mir was. Und ich wusste ganz genau, ich sage jetzt mal unter uns, hätte er gefragt, guten Tag, können Sie das für mich abgeben? Hätte ich sofort ja gesagt. Aber das andere hat mich so gereizt. Ich finde das auch blöd im Nachhinein, deswegen erzähle ich es auch. Aber jedenfalls sagt er dann, als ich dann sagte, das wissen Sie doch gar nicht, naja, wer sowas isst, dachte, was hat denn jetzt mein Franzbrötchen damit zu tun, ob ich ein lieber Mensch bin? Das ist schon klasse. Naja, Sie sind ja der Erste in der Reihe. Ich wollte Sie fragen, ob Sie das abgeben können. Er sagte, ich bin gar nicht der Erste in der Reihe. Da steht ja noch ein Auto. Also irgendwie hat er mich da falsch erwischt. Das war komisch. Und dann wollte ich gerade sagen, sagte das auch leise, aber Sie können mir das Ding natürlich geben. Selbstverständlich gebe ich das ab. Aber dann war er schon zu einem anderen Auto unterwegs und hat dann gefragt. Ich weiß nicht, warum er das erste Auto haben wollte. Ob er das beim zweiten nicht, ob Sie das beim zweiten nicht mehr genommen hätten, weiß ich auch nicht. Aber jedenfalls, ich fühlte mich ein bisschen komisch und ich musste innerlich total lachen. Ich dachte, was war das denn jetzt gerade? Das ist schon lustig. Aber ich habe gemerkt, ich bin nicht offen. Und möglicherweise haben wir bei Gott auch manchmal die Befürchtung, dass er für uns nicht offen ist. Vielleicht mit anderen beschäftigt, so wie ich auch. Aber irgendwie nicht aufgeschlossen. Man müsste ihn irgendwie so ein bisschen mit Seelenmassage dazu bewegen, auf mich einzugehen. Manchmal versuchen wir das dann zum Beispiel, das Gebet zu sowas zu instrumentalisieren. Die richtigen Worte finden, es oft genug machen, mit genügend Inbrunst oder wie auch immer, damit Gott jetzt mal endlich auf die Idee kommt, auch mal für mich zu sein. Ist er ja sonst nicht. Das ist ja ein bisschen blöd mit diesem Gott. Denken wir dann vielleicht. Oder wir arbeiten mit, zum Beispiel, in der Gemeinschaft. Oder wir machen es extra nicht, weil wir finden, dass Gott so gut jetzt zu uns auch nicht gewesen ist. Da kann man sich fragen, was hat denn das alles damit zu tun, ob Gott für uns offen ist oder nicht? Ob du mitarbeitest oder nicht, ob du gerade nett warst oder nicht, ob du dich gut benommen hast oder nicht. Naja, wir kennen das ja unter uns Menschen. Deswegen musste ich ja auch ein lieber Mensch sein, sonst würde ich ja natürlich den Wasserkocher nicht abgeben für den Herrn. Diese Mechanismen brauchen wir bei Jesus glücklicherweise nicht, hat er gesagt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Was heißt denn das anderes als, den werde ich aufnehmen? Die werde ich auch nicht rausschmeißen. Also der braucht auch nicht Angst haben, dass er morgen vielleicht von mir zu hören kriegt, naja, jetzt brauche ich dich nicht mehr, nun kannst du mir gestohlen bleiben. Das ist schon spannend. Was auch immer dich bewegt und wie auch immer dieses Jahr für dich gelaufen ist und wo auch immer du im Verhältnis zu Gott gerade stehst, vielleicht weiter weg und überlegst noch, ob du dich mal rantraust oder sagst dir, nee, mache ich lieber sowieso nicht. Vielleicht bist du auch schon näher getreten, aber irgendwie noch nicht ganz da. Das Gute ist ja, Gott wartet ja gar nicht darauf, bis wir kommen. Der ist ja schon längst zu uns gekommen. Das zu mir kommen ist ja nicht so gemeint, als ob wir uns jetzt auf den Weg machen müssten. Erst. Sondern es ist so gemeint, du darfst dich mich in dich aufnehmen. Du darfst dich an mich wenden. Du darfst mit mir mitgehen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich möchte uns heute mit in zwei Lebensgeschichten nehmen. Beide Menschen haben gemeinsam, dass sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Aber dass Gott diese Erfahrung dazu gebraucht hat, ihnen viel mehr zu schenken, als sie vorher hatten. Das wünsche ich mir für uns, dass wir am Ende dieses Jahres auch entdecken, dass wir mit Jesus genau genommen sogar alles haben. Dursun aus Aserbaidschan war ein unerwünschtes Kind. Er konnte nach eigener Aussage deshalb weder seine Eltern noch seine Geschwister lieben. Irgendwann heiratete er und war zum ersten Mal in seinem Leben glücklich. Zum ersten Mal hatte er einen Menschen, dem er sich öffnen konnte. Aber seine Frau verließ ihn nach halbem Jahr und ging zu einem früheren Freund zurück. Nun sah Dursun in seinem Leben keinen Sinn mehr. Dann verlor er in der Corona-Krise auch noch seine Anstellung als Übersetzer und musste seine Wohnung räumen. Die ersten drei Nächte verbrachte er auf der Straße, die vierte in einer Nervenklinik. Als er am nächsten Tag entlassen wurde, beschloss er, seinem Leben ein Ende zu setzen. Dann würde ja das ganze Elend vorbei sein, das das Dasein für ihn darstellte. Bei der Frage, wie er es am besten machen könnte, fiel ihm ein Hochhaus in der Nähe auf, von wo er herunterspringen wollte. Jetzt lese ich mal eine Unterhaltung, die sich dort ergeben hat. Guten Abend, darf ich Ihnen Gesellschaft leisten? fragte mich plötzlich jemand, berichtet Dosun, der offensichtlich neben mir stand. Es gibt nichts Gutes an diesem Abend, erwiderte ich empört. Lassen Sie mich einfach in Ruhe. Der Fremde war hartnäckig und redete weiter. Sie sind traurig. Warum machen Sie sich das Leben in dieser vergänglichen Welt so schwer? Es lohnt sich nicht. Ich schaute den Mann zum ersten Mal an und fragte ihn, haben Sie auch beschlossen, Ihr Leben zu beenden? Der Fremde sagte, nein, das überlasse ich meinem Herrn. Er gab mir das Leben und er wird es mir eines Tages nehmen. Bis dahin freue ich mich auf das viel bessere Leben, das im Himmel auf mich wartet. Der fremde Mann war ein Diakon einer Gemeinde in Baku. Er lud Dosun zum Abendessen bei ihm zu Hause ein. Das war wohl das erste richtige Essen für Dosun seit einigen Tagen. Ein großer Teller gefüllter Weinblätter war schnell leer. Nach dem Essen setzten beide ihre Unterhaltung fort. Hellwach, dank des kräftigen Schwarztees, redeten sie zunächst über ihr Leben. Der Diakon war überrascht, als er erfuhr, dass Dosun aus der kleinen Volksgruppe der Awaren stammte. Die Awaren sind ein kaukasisches Bergvolk. Erzähl mal über die Person, die du mein Herr genannt hast, wechselte Dosun plötzlich das Thema. Glaubst du wirklich, dass er dich in den Himmel bringen wird? Bist du wirklich sicher, dass er dazu die Macht hat und dass er sein Wort hält? Der Diakon öffnete die aserbaidschanische Bibel und zeigte Dosun die wichtigsten Stellen, in denen Jesus jedem, der an ihn glaubt, ewiges Leben verheißt. In den nächsten Wochen lernte Dosun weitere einheimische Christen kennen. Jeder von ihnen erzählte ihm über Jesus und über sein eigenes Leben, das Jesus von Grund auf verändert hatte. Dosun studierte mit ihnen die Bibel. Er fand zum Glauben an Jesus Christus als seinen Heiland. Er, der sein ganzes Leben lang Ablehnung erfahren hatte, war bei Jesus willkommen. Eine großartige Geschichte, finde ich. Die zweite stammt von dem Pfarrer Alexander Gard, der in Wittenberg jetzt momentan gerade seinen Dienst tut. Der berichtet über einen Mann namens Oliver Schalk und schreibt dazu, was mir als erstes an Olli auffiel, eine sehr besondere Mischung aus Halbwelt-Image und gewinnender Herzlichkeit. Sein Outfit, schwarze Klamotten, Halskette, rasierte Fastglatze, angedeuteter Szenebart. Seine Worte und Gesten liebenswürdig, friedfertig, einnehmend. Ich lernte einen warmherzigen, witzigen, sprachgewandten Mann kennen, den man gern zum Freund hätte. Olli ist ein Mann mit einer unglaublichen Geschichte. Wenn vor 20 Jahren jemand gesagt hätte, der Oliver Schalk, das wird mal ein christlicher Sozialarbeiter, der Drogensüchtige aus der Sucht rausholt, sich um sozial schwierige Familien kümmert und verwahrlosten Kindern Jesusgeschichten erzählt, der wäre für verrückt gehalten worden. Kann wirklich aus einem gewalttätigen, alkohol- und drogensüchtigen Hooligan und Neonazi ein Mensch werden, der das Gegenteil von dem lebt, was er früher verkörperte? Kann aus einem Menschen, der mit dem Springerstiefel auf Menschen eintritt, die blutend am Boden liegen, ein Kindergärtner und Streetworker werden, der anderen die Liebe Gottes predigt? Olli ist in Berlin der DDR aufgewachsen. Die Ehe der Eltern wurde wegen der Alkoholerkrankung des Vaters früh geschieden. Die Mutter, eine Lehrerin, versuchte vergeblich, ihren wilden, alle Autoritäten verachtenden Sohn zu bändigen. Mit 15 schloss sich Olli der jungen Punkbewegung in Ost-Berlin an. Mit 17 kommt Olli als politischer Häftling in den DDR-Jugendknast. Gleich in der ersten Nacht wird er von 10 Mitgefangenen zusammengeschlagen. Olli lernt, dass er nur mit Gewalt und Brutalität weiterkommt. Er beginnt von ganzem Herzen zu hassen. Das Regime, andere Menschen und sich selbst. Nach dem Knast schließt er sich der Hooligan-Szene an, prügelt sich mit anderen Fußballfans und der Polizei. Er will in den Westen. Nach mehreren Fluchtversuchen und Gefängnisaufhalten wird er tatsächlich nach West-Berlin abgeschoben. Kurz darauf fällt die Mauer. Olli wird Neonazi. Sein Herz hat eine neue Zielscheibe. Türken, Schwarze, Juden. Mit anderen Gleichgesinnten öffnet er eine Hooligan-Kneipe in Berlin. Er rutscht immer tiefer ab. Alkohol, Drogen, Gewalt. Auf einem Rockertreffen lernt er die christlichen Rocker von Tribe of Judah kennen. Das ist so ein Rockerclub, von dem ich auch schon mal gehört habe. Die erzählen ihm bei Pflaumenkuchen und Apfelsaft, wie sie durch Jesus den Weg aus Sinnlosigkeit und Gewalt fanden. Beten mit ihm und schenken ihm eine Bikerbibel. Diese Begegnung geht Olli nach. Doch dieses Glaubenszeugnis ist ihm unheimlich. Zu sehr ist sein Leben von Hass geprägt. Als er auf einer 6-wöchigen Kur doch zum Nachdenken über sein Leben kommt, entdeckt er, dass er sich in einer Sackgasse befindet. Verzweifelt muss er sich eingestehen, dass er sein Leben vergeigt hat. Er greift zur Bikerbibel, die er aus irgendeinem Grund mitgenommen hatte. Er beginnt darin zu lesen. Vielleicht gibt es doch einen Gott. Die Geschichten von Gott berühren ihn. Von Jesus berühren ihn. Er beginnt inbrünstig zu beten. Jesus, zeig dich mir. Bei seinen Spaziergängen lernt Olli dann Christen kennen. Neben der Kuhklinik befindet sich eine Bibelschule. Sie geben ihm eine Schrift, wie man sich zu Jesus bekehren kann, und nehmen ihn mit zu einem Gottesdienst. Und dann ist dieser besondere Tag. Olli sitzt auf einer Bank im Kurpark und betet ein Hingabegebet an Jesus. Er betet es nicht einmal, sondern viele Male. Vor seinen inneren Augen läuft ein Film über sein Leben ab. Szenen voller Gemeinheit und Brutalität. Und er spürt das Reden Gottes in seinem Herzen, dass Jesus seine Schuld vergibt und ihm ein neues Leben schenkt. Olli heult Rotz und Wasser über sein verpfuschtes Leben und über die Barmherzigkeit Gottes, der ihm einen neuen Anfang schenkt. Von einem Tag auf den anderen überwindet Olli seine Drogen-, Alkohol- und Nikotinsucht. Geht ja nicht bei allen so, bei ihm ging das so. Einige Bibelschüler nehmen sich seiner an und gehen mit ihm die ersten Schritte in ein neues, verändertes Leben. Heute arbeitet Olli in einem christlichen Sozialprojekt in einem ostdeutschen Plattenbaugebiet und kümmert sich um Kinder, Jugendliche und Familien, die mit dem Leben nicht klarkommen. Das war Jumpers, da ist er zwar jetzt gerade nicht mehr, aber diesen Verein gibt es. Wer als junger Mensch sich da gerne engagieren möchte, kann ich nur empfehlen. Hat ein ehemaliger Prediger aus unserem Verband gegründet, diesen Verein. Das sind zwei Geschichten, von denen man zunächst denken könnte, ist weit weg von uns. Vielleicht hat keiner von uns so eine Geschichte. Aber was hat der Missionar Paulus mal gesagt? Gott hat an mir als dem Schlimmsten von allen gezeigt, dass alle kommen dürfen. Dafür ist mein Leben ein Beispiel, hat Paulus gesagt. Und so ist es, glaube ich, mit diesen auch. Und diese beiden Lebensgeschichten haben zwei Gemeinsamkeiten. Erstens, Menschen erfahren, dass Jesus jeden und jede, der zu ihm kommt, bei sich aufnimmt und ihm das echte, ewige Leben schenkt. Und als zweites, und ich weiß gar nicht, was mich heute noch mehr von den beiden bewegt, immer sind daran Menschen beteiligt. Dass andere Menschen das entdecken, dass sie auch zu Jesus kommen dürfen, dass Jesus zu ihnen gekommen ist, damit sie kommen, daran sind immer Menschen beteiligt. Früher oder später. Gott gebraucht die, die ihn kennen, um auch den anderen zu zeigen, dass sie kommen dürfen und sollen. Kommen heißt glauben, was in der Bibel ja gleichbedeutend ist mit Vertrauen. Jesus hat mal gesagt, komm, folge mir nach. Das heißt, geh hinter mir her, geh also mit mir dorthin, wo ich mit dir hingehen will und mache dort das, was ich durch dich tun will. Das ist Christsein. Das heißt nicht, genieße meine Liebe und setze dich zur Ruhe, sondern lebe darin, bade darin, lass sie gelten, auch für alle anderen. Wer zu mir kommt, hat also damit zu tun, dass ich meinen Standort wechsle. Ich verlasse mich in Zukunft auf Jesus. Hat aber mit Verlassen zu tun. Ich bin's nicht mehr, um den sich meine Welt dreht. Sondern sie dreht sich jetzt um Jesus. Ich lebe nicht mehr davon, was ich bin und habe, sondern was mir von Gott mit Jesus entgegenkommt. Was er aus mir macht, was er mir schenkt, was er mit mir machen will. Es gibt im Neuen Testament auch Berichte von Menschen, die nicht zu Jesus gekommen sind. Also die nicht gekommen sind, obwohl sie ihm begegnet sind. Da sind zum Beispiel 9 von 10 Männern, die die Krankheit des Aussatzes hatten und die Jesus heilt. Und die marschieren ab dann. Hatte Jesus ihnen auch gesagt, zeigt euch den Priester. Das war der Beleg dafür, dass sie dann gesund sind. Der Priester musste das sozusagen abzeichnen. Und einer von denen kommt zurück und dankt Jesus dafür. Und die anderen 9 stecken es einfach in die Tasche, hatten damit immerhin ihre Heilung, aber das Wesentliche nicht gewonnen, weil sie nicht zu Jesus gekommen sind, die haben nur genommen. Oder auch so ein reicher junger Mann zum Beispiel, dem Jesus sagt, gib dein Geld denen, die es nötig haben und dein Herz mir. Und er sagt, nö, so habe ich das nicht gemeint, dass ich nach dem ewigen Leben gefragt habe. Der wollte die Veränderung nicht eingehen, die es bedeutet, Jesus zu treffen, zu Jesus zu kommen. Oder die religiösen Führer, einige davon jedenfalls, andere von ihnen haben das ja dann doch noch anders gewagt, aber die waren davon überzeugt, nein, ich bin in Ordnung, ich habe Jesus gar nicht nötig. Die anderen sind die Doofen, immer sind die anderen schuld. Ich brauche Jesus nicht, sie sind nicht zu Jesus gekommen. Oder Judas, einer seiner engsten Freunde. Der, wenn ich es jetzt richtig interpretiere, was ich da im Neuen Testament lese, Probleme damit hatte, wie Jesus, was Jesus so gemacht hat und was er nicht gemacht hat. Und irgendwie dachte, man muss ihn doch mal ein bisschen provozieren, dass er endlich mal zeigt, was er kann, und ihn deshalb als Messer geliefert hat. Bei den führenden Leuten. Woraufhin Jesus dann hingerichtet wurde. Als er das begreift, bereut er es auch, aber er war nicht zu Jesus gekommen, obwohl er die ganze Zeit bei ihm war. Demgegenüber lesen, und wir haben jetzt 2 aktuelle Berichte gehört, wir eben von Menschen, die es gewagt haben, sich auf Jesus zu verlassen und erlebt haben, dass es das Beste ist, was Jesus dann in meinem Leben ändert, wenn ich seine Liebe erfahre. Der Sohn Gottes hat deinen Tod auf sich genommen, damit du sein Leben erfahren kannst. Hast du seine Einladung schon angenommen? Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wenn du dazu Fragen hast, melde dich gerne. Wenn du weißt, was zu tun ist, dann vertrau dich doch noch heute Jesus an. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Und wo du ihm weggelaufen bist, kannst du eine Kehrtwendung machen und dich ihm wieder in die Arme werfen. Er wird dich nicht abweisen, hat er gesagt. Für uns mag das Leben wie eine Schachtel Pralinen aussehen, um nochmal Forrest Gump zu zitieren. Wir wissen nicht, was wir kriegen. Achso, das hätten wir schon lange, genau. Aber am Ende gilt immer, Jesus will dich haben. In der Hand von Jesus kannst du dein Leben als Schatzkiste entdecken. Es mag sein, dass dir nicht alles darin gefällt, aber alles ist total wertvoll. Ich habe ja für sowas kein Auge, aber es ist wertvoll. Von Gott aus ist dein Leben der beste Weg, um in seine Liebe einzutauchen. Genauso wie er das mit dir gemacht hat, ist das der beste Weg, damit du entdeckst, wie er für dich ist. Am Ende, also wenn du dir am Ende vorkommst oder dein Leben wirklich zu Ende ist, dann gilt immer und ist das Einzige, was zählt, Jesus hat deinen Tod auf sich genommen, um dich in Ewigkeit in seinem Leben zu haben. Amen.